Ihr Lieben, ich habe heute ein Wort aus dem Römerbrief. Paulus interessiert mich schon lange und er spricht so stark und schreibt auch ganz massiv in seinem Glauben. Er wurde ja auch total verändert von dem Gegner Jesu zu dem Werkzeug für Jesus. Und heute hören wir aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Man könnte jeden Satz einzeln durchgehen und man hätte eine Menge darüber zu bedenken, nachzudenken. Eins ist klar, über diesen Text steht: Christen haben Frieden und freien Zutritt zur Gnade. Paulus zeigt schon in den ersten Kapiteln dieses Römerbriefes erstmal ganz radikal, dass es keinen Menschen gibt, der etwas besitzt, womit er vor Gott bestehen könnte. Und er ist auch vollkommen davon überzeugt, dass niemand sich etwas aneignen könnte, um dann einen guten Platz bei Gott zu bekommen. Vor ihm, vor Gott, sind wir alle Schuldner. Und da gibt es nichts, was diese Schuld auch irgendwie auslöschen könnte. Und wem das einmal so richtig deutlich im Herzen aufgegangen ist, der erkennt sich als hoffnungsloser Fall vor dem lebendigen Gott. Aber dieser Moment ist gerade der Wendepunkt für uns. Dieser Moment des Erkennens, ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich bin nichts vor dem lebendigen Gott, darf für uns heute zum Wendepunkt sein. Denn genau da wird uns dann wieder aufgezeigt, im Evangelium, in dieser guten Nachricht, dass Gott die Aktivität, also die Aktion begonnen hat. Er hat die Initiative ergriffen, um etwas zu tun für uns, um uns zu retten. Da ist dieser große Schöpfer, der uns in diese Welt hineingestellt hat, der hat bereits eine Möglichkeit dafür gesorgt, für eine Möglichkeit, uns wieder aufzufangen, wieder in seine Gemeinschaft hineinzubringen, ohne dass wir uns irgendwie bemühen müssten. Er opferte seinen Sohn am Kreuz, um dadurch unsere Schuld, unser Vergehen, unsere Vergangenheit auszutilgen, um sich dann wieder mit uns zu versöhnen. Und so verließ Jesus das gute Leben beim Vater und setzte wirklich alles aufs Spiel, damit endgültig Frieden zwischen Gott und uns wiederhergestellt ist. Frieden, Versöhnung, eine gute Zeit, Friedensschluss. Für so einen Friedensschluss gibt es in dieser Welt überhaupt kein Beispiel. Denn da gab es keinerlei Beratung vorher, wie wollen wir es tun, wie wollen wir gemeinsam zusammen handeln. Nichts. Bei dieser Einigung fürs Zusammenleben war nur eine einzige Bedingung. Und die sollte auch jeder richtig hören. Nimm das im Glauben an und vertraue mir. Die einzige Bedingung, nimm das im Glauben an und vertraue mir. Also erst mal im Glauben annehmen und dann weiterhin vertrauen, glauben, dranbleiben. Paulus sagt, Gott hat uns angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Jetzt ist Frieden zwischen ihm und uns. So schreibt es die Gute Nachricht. Und Luther übersetzt, nun haben wir Frieden mit Gott. Ja, wir haben. Und das ist im Deutschen ein Ausdruck von Gewissheit. Denn was ich habe, ist mir doch völlig gewiss. Wir haben das Heil, wir haben den Frieden, wir haben den Frieden von Gott und mit Gott. Ich gehe nochmal auf das Wort haben ein. Haben, das ist Gegenwartsform und gleichzeitig Dauerform. Denn was wir haben, das besitzen wir und das halten wir fest. Es sei denn, wir haben erkannt, dass es nichts Gutes für uns, dann schmeißen wir es weg. Aber was wir haben, das besitzen wir. Das gehört uns. Und so ist auch der Friede mit Gott, den Jesus mit seinem Blut besiegelt hat, er ist nicht ständigen Schwankungen unterworfen, dass er vielleicht heute mal gilt und morgen nicht mehr, sondern den haben wir. Jesus hat ihn für uns ganz perfekt gemacht. Frieden mit Gott. Wir könnten das Bild noch ein bisschen ausbauen. Was bedeutet das? Frieden mit dem Schöpfer, der uns in diese Welt hineingestellt hat, obwohl wir so viel Falsches machen. Wir haben Frieden mit ihm. Jesus hat diesen Frieden für uns perfekt gemacht, sodass er als eine ewige Tatsache nicht einmal von unserem Gemütszustand abhängig ist. Denn für diese Beziehung zu Gott ist meine Laune ganz unwichtig. Dafür hat allein Jesus alles vollbracht. Ob ich nun weiter glücklich bin im Leben oder vielleicht unglücklich, das ändert nichts an dieser Tatsache, dass Gott Frieden mit mir hergestellt hat. Also wir dürfen das sogar umkehren, weil es so ist, dass Gott mich so wie ich bin angenommen hat und weil er mich liebt und mir in Jesus immer nahe ist, sogar im Unglück, darf ich nun echten Frieden mit ihm und seinem Vater haben. Ich darf echten Frieden in meinem Herzen haben. Wer im Glauben zu Jesus steht, der hat Frieden. Er hat Frieden mit Gott. Lasst es so richtig fest in eurem Herzen werden. Ich habe Frieden. Und was alles dazwischen kommt und mir diesen Frieden wegleugnet oder auch zerstören möchte, das geht nicht, wenn ich auf Gott und auf Christus schaue. Ich habe Frieden. Dieser Friede ist Jesus selbst. Er bleibt auch derselbe, unabhängig von uns. Im Hebräerbrief steht ja, Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, dann habe ich Frieden, dann ist es so. Dieser Friede ist eine Macht. Macht, das bedeutet Gewalt zu haben über viele Dinge, die Unfrieden herstellen wollen, um mich herum, in meinem Leben. Der Friede ist die Macht in meinem Herzen. Und diese Macht regiert über unsere menschliche Vernunft. Paulus an anderer Stelle. Er ist weit mehr dieser Friede, als wir mit Vernunft wahrnehmen können. Friede auch als eine Frucht, Frucht des Geistes. In unserem Leben, so wird dieser Friede dann wirksam. Ich lasse ihn auch zu, um Frieden mit anderen zu haben. Es geht wirklich um diese Tatsache, dass Gott mit uns Frieden gemacht hat, durch das Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Und das dürfen wir auch im Glauben ganz persönlich annehmen. Darum ging es ja. Nimm das einfach an und vertraue weiter. Und dann heißt es, dass wir in dieser Gnade stehen. Es war Gnade, dass wir Frieden von Gott bekommen haben. Und da setzt Paulus jetzt einen anderen Begriff dazu. Er versucht dieses Bild Gnade mit diesem Zugang zur Gnade deutlich zu machen. Ein Bild mit einer geöffneten Tür. Wir haben Zugang zur Gnade. Als Kind ist man da immer wieder darauf angewiesen, dass man eine Tür nach der anderen geöffnet bekommt, wo man hineingehen möchte oder wo man durchgehen sollte. Später steigt dann auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, wenn man einen eigenen Hausschlüssel bekommt und dann selber aus- und eingehen kann. Und ein viel besseres Zeichen von Vertrauen ist dann aber noch, wenn man auch Zugang erhält zu bestimmten Akten, zu Wertpapieren, vielleicht auch zu einer Kasse oder noch mehr. Was bewegt einen Menschen, der heute den richtigen Pass hat oder das richtige Passwort, um in vielen Dingen Dateien einmal reinschauen zu können, der diesen Pass hat, um durchzugehen, eine Erlaubnis hat zum freien Durchgang. Und jetzt sage ich diesen Satz noch einmal. Wir haben den Zugang zur Gnade Gottes. Zu diesem Frieden, zur Gnade Gottes und dürfen darin stehen. Wir bleiben darin stehen, in dieser Gnade, jeden Tag neu. Paulus sagt es so einfach und das bedeutet für ihn Leben in Freiheit, nicht mehr eingegrenzt sein in irgendeinem Menschenbereich, der unser Verderben zum Ziel hat. Wir haben alle das Passwort zu Gottes Gnade bekommen. Wir haben es erhalten, als wir gesagt haben, ja, Jesus Christus, ich möchte mit dir leben. Wir haben freien Zugang zu Gott und zu dem Macht. Bereich seiner Liebe. Was bedeutet das für uns? Und das Besondere an dieser ganzen Sache ist ja auch, durch diesen Zugang zur Gnade kommt uns auch etwas entgegen. Paulus schreibt das hier so in unwahrscheinlichen Begriffen. Denn durch diesen Zugang strömt uns Glaube und Hoffnung auch entgegen. Die vielen Gnadengaben Gottes, die unser Leben reich machen, und auch nach allen Richtungen hin ausfüllen. Wir dürfen also mit lebendiger Hoffnung durch diesen geöffneten Zugang hindurchgehen zu Gottes Herrlichkeit. Wir dürfen dieser Herrlichkeit Gottes entgegengehen. Nichts steht mehr im Wege, wenn wir mit Christus, mit dem, der hindurchgegangen ist, auch weitergehen. Und dieser Zugang selbst ist die Person Jesus Christus. Er hat es einmal von sich gesagt, ich bin die Tür und wer durch mich hindurchgeht, der wird Siege haben und der wird auch Herrlichkeit sehen. Durch Jesus ist uns das große Tor zum neuen Lebensbereich geöffnet worden, in dem die Gnade Gottes wirksam ist und in dem die Gnade auch mächtig an uns wirkt. Und der, der diese Gnade verkörpert, wieder als Person, der kennt uns ganz genau, der kennt unser Leben und der kennt natürlich auch unsere Zukunft. Er hat den Überblick. Bedenken wir einmal, was das bedeutet für uns, immer wieder, also täglich, mit Gottes Gnade rechnen zu können. Und wie sie an uns wirkt, haben wir alle schon erfahren. Vielleicht gar nicht so deutlich mitbekommen, aber Gottes Gnade wirkt an uns ganz geduldig korrigiert Jesus immer wieder unsere Fehler. Er korrigiert das, wenn wir mal nicht richtig verstanden haben, was er wollte. Und wenn wir eigene Wege gehen wollen, dann bringt er uns mit einer unbegreiflichen Vergebung wieder auf den Weg zurück. Wenn wir niedergeschlagen sind, dann lässt er uns nicht am Boden liegen, sondern richtet uns wieder auf. Gibt uns neue Kraft. und wenn sie auch nur für einen Tag reicht. Aber wir stehen doch in dieser Gnade, jeden Tag neu. Ich denke, das sind nur kleine Mosaiksteinchen aus diesem großen Bild der Gnade Gottes. Wir stehen in dieser Gnade. Das betont hier Paulus nochmal. Denn wer von Gott durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt worden ist, der steht wie ein Baum gepflanzt im neuen Erdreich. An anderer Stelle hören wir das Wort immer wieder. Wir stehen richtig hineingepflanzt in dem neuen Lebensgrund. Wir haben uns nicht selbst da eingepflanzt, sondern wurden durch Jesus Christus eingewurzelt, umgesetzt. Er hat uns herausgerissen aus dem Erdreich der Finsternis und hineingesetzt in das Reich seiner Herrlichkeit. Und da wirken natürlich auch andere Kräfte, seine Kräfte. Und die wirken besonders, wenn wir in Gefahr sind. Man sagt ja heute so leichtfertig oft über Menschen, dort ist wieder einer aus der Gnade gefallen. Den Satz habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder vielleicht auch selbst gesagt. Obwohl gerade da Jesu Gnade besonders deutlich wird. Ja, besonders besorgt ist um ihn. Denn Gottes Gnade ist immer größer als unsere Schuld und unsere Sünde. Ich denke, das dürfen wir nie vergessen. Sie ist immer größer als alle unser Vergehen. Gottes Gnade ist so groß und auch heute noch wirksam. Und es ist auch noch keiner aus dieser Gnade gefallen, der seine Schuld einzieht. Der zugibt, ich bin fehlgetreten. Ich bin irgendwo gelandet, wo ich nicht sein sollte. Aber ich möchte zurück. Der wird nicht aus der Gnade fallen, sondern ihm wird Vergebung zuteil. Aber leider ist es möglich, dass wir die Macht der Gnade in unserem Leben gar nicht zur Entfaltung bringen. Da ist eine unwahrscheinliche Macht in unserem Herzen, in unserem Leben drinnen. Wir bringen sie nicht zur Geltung, weil wir darüber hinwegsehen und vielleicht gar nicht richtig wahrnehmen, was da in uns wirkt. Und dann bleiben wir auf der Strecke liegen. Dann werden wir verkümmern, wie eine Pflanze, die verwelkt. Oder anders, viele bleiben auch in diesem armseligen Anfangsstadium, dass man sich freut, ich bin gerettet. Ja, jetzt ist alles gut. Und sie bleiben tatsächlich in diesem Anfangsstadium eines Unmündigen stehen, nicht weiter wachsen, nichts weiter dazu geben oder in sich aufsaugen von dem Wort Gottes. Das bedeutet dann auch verkümmern. An anderer Stelle schreibt Paulus davon, dass in welche, die nicht wachsen wollen, zu diesem Mannesalter, zu Reife, Epheserbrief. Man könnte es auch einfach sagen, wenn man von dieser Tür spricht, den offenen Zugang, das sind Menschen, die nehmen den Schlüssel einfach zum Durchgang zu Jesus Christus oder von Jesus nicht entgegen. Die lassen den irgendwo liegen. Einmal durchgekommen, das reicht. Warum soll ich weitergehen? Und das gibt dann so ein Zerrbild von Jesus' Nachfolger, die dann vielleicht andere auch noch von diesem Weg, auf dem Weg Jesu abhalten. Da ist nichts Anziehendes mehr von dieser Gnade da. Da ist nichts Einladendes. Ja, der Herr ist gnädig, aber was soll das für mich? Nein, die Gnade ist eine Macht, die uns weiterbringt, die uns aufrichtet, die uns vorwärts bringt. Der Zugang zu Gottes Gnade ist heute immer noch offen für jeden Einzelnen. Wir dürfen jederzeit zu diesem Thron der Gnade auch herantreten, das schreibt wieder der Hebräerbrief, um dort Vergebung zu erfahren, um wieder Freude zu bekommen, um Leben, neues Leben zu bekommen und die Kraft zum Weitergehen. Und da bin ich bei dem Dritten, was Paulus hier noch als Schlussfolgerung bringt. Denn wer mit Gott Frieden hat und in dieser Gnade steht, darf sich nun auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes rühmen. Ein bisschen schwierig ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie es vorne im Text war, aber wenn man andere Übersetzungen auch dazu liest, was bedeutet das? Der darf sich freuen, der Hoffnung auf die Herrlichkeit und dies auch noch rühmen. Wenn man sich nämlich bewusst wird, auf welchen festen Grund uns Gott durch Jesus gestellt hat, indem er unsere krumme Vergangenheit wieder weg auslöschte, um uns dann auch wirklich eine neue Hoffnung hineinzuführen, da kann man zwar bescheiden dann sagen, gut, ein neues Leben, ich staune darüber, dass ich in dieser Gnade leben kann, bin auch dankbar. Aber das darf nie verschwiegen werden. Und das meint Paulus hier. Hoffnung auf die Herrlichkeit, das bedeutet, ich rühme damit Gott, wenn ich es weitersage, wenn ich diese lebendige Hoffnung auch anderen mitteile. Es darf nie verschwiegen werden, denn es ist ein Geschenk, das mir gegeben ist, das mir gehört. Und ein Geschenk, das mir gehört, das kann ich anerkennen. Ich darf es anerkennen. Das ist jetzt meins. Gibt ja diesen Ausdruck bei eBay, wenn man verkauft und dann wartet man und dann gebietet ein bisschen und so viel und dann auf einmal meins, das ist meins, jetzt habe ich es. Und hier ist es auch, was haben wir gesucht nach Frieden mit Gott? Was haben wir Verlangen gehabt nach Gnade und Barmherzigkeit? Und jetzt sagt Gott, das hast du, jetzt ist es deins. Mein Leben, ich rühme mich der lebendigen Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes hin. Ich darf sagen, meins und das Anerkennen, dass es mir gehört, das heißt rühmen. Müsst ihr mal nachschauen, anerkennen heißt rühmen. Ich erkenne den anderen an, indem ich ihm rühme, ehre, eben anerkenne. Und dass ich von ihm weitersage. Genauso hier. Leute, hört mal, das ist mit mir passiert. Mein Leben hat sich verändert. Ich habe Hoffnung. Und dann sagt man es weiter. Oder vielleicht eine andere Stelle, wenn einer die Prüfung bestanden hat. Der kommt dann nicht nach Hause. Nö, ist bestanden. Nein, ich habe es bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich bin durch. Ich habe es in Händen. Ne? Dann hat man ja die Urkunde oder was auch immer. Die Apostel nannten das früher die großen Taten Gottes preisen. Das ist Anerkennen und Rühmen, was mir geschenkt worden ist. Wir rühmen uns Christi und nicht uns selbst, sagt Paulus im Philipperbrief. Das ist Ausdruck von Dank und Vertrauen, ein Bekenntnis zu dem, der mich verändert hat. Und da bleibt Paulus auch nicht stehen. Er geht jedoch viel weiter mit dem Rühmen. Ich lese den ganzen Text hier, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld bringt aber Bewährung und Bewährung bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, ein Leben in der Gnade macht uns nicht zum Traumtänzer, dass wir dahin jubeln und jauchzen. Wir werden wohl viel Freude, Glück und Hoffnung haben, aber auch diese Bewährung in Bedrängnis. Schwierigkeiten und Leid werden nicht ausbleiben. Hier würde jeder natürliche Mensch jetzt wieder sagen, das klingt ja wie so eine Abstufung, so ein Sog in den Abgrund. Nein, Paulus meint es ganz anders. Nicht Druck, Drang, Last und Leid bleibt bestehen, sondern das werden wir haben. Doch Paulus nennt eine ganz andere Folge, aus dieser Bedrängnis heraus zur Geduld und durch Bewährung zur Hoffnung. Und die lässt nicht zu Schanden werden. Sie lässt uns eben nicht zugrunde gehen. Welcher Macht verdanken wir das? Der Macht der Liebe. Und das ist der Vers 5, Römer 5, 5, den müsst ihr euch einprägen. Das ist die Liebe, sie ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sie wurde in unser Herz ausgeschüttet. Hier ist die Rede von ausgegossen, aber wenn man diesen Begriff einmal auseinander nimmt und nachschaut, was da drin steckt, vom Griechischen her, dann ist das nicht Gießen in der Gießkanne so leicht und sanft über die Pflanzen, sondern da steht wirklich ausgeschüttet. Und schütten stelle ich mir einen Eimer vor, platsch, so richtig drüber. Und die Liebe Gottes ist ausgeschüttet. Da hat Gott den Eimer voll Liebe über uns ausgegossen, ausgeschüttet in unsere Herzen, als wir gläubig wurden. Was ist da alles vorhanden? Gottes Liebe in unserem Herzen. Ein Teil von Gott selbst. Und je mehr wir in diesem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, desto stärker wirkt auch diese Liebe. Es ist klar, dass Gott seine Liebe an uns bewiesen hat, als Jesus für uns am Kreuz starb, wo wir noch Sünder waren. So schreibt es Paulus hier auch. Also seine Feinde, wo wir noch Sünder waren. Und wer tut das? Wer tut das schon, dass er für seine Feinde stirbt? Jesus hat es für uns getan. Um wie viel mehr können wir uns nun auch für die Zukunft ihm anvertrauen, wo er ja wieder lebt, wo er auferstanden ist, wo er lebt, wo er für uns lebt, mit uns lebt und wir mit ihm als Kinder Gottes leben können. Sollte denn der, der uns vor dem Fluch der Schuld errettet hat, nun nicht mehr helfen können? Sollte der, der uns den Weg in den Tod gewiesen hat, für uns in den Tod gegangen ist, weil er uns liebte, nun nicht mehr lieben können, wenn er auferstanden ist und neu als Herr über dem Tod, als der Sieger über den Tod für uns da ist? Um wie viel mehr? Paulus schreibt sogar, seid getrost, Gottes Gnade ist dem Vergeben noch nicht am Ende. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch vor Ende waren, um wie viel mehr werden wir nun gerettet als Versöhnte? Durch das Leben mit Christus. Das bedeutet ganz klar und deutlich für uns, auf keinen Fall nachlassen im Glauben. Auf keinen Fall nachlassen. In diesem Glauben, durch den wir gerecht geworden sind und Frieden mit Gott haben. Und dann wirklich offen sein für all das, was der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, wirken will und auch in uns zum Treiben bringt, damit wir dieser grenzenlosen Liebe Gottes niemals im Wege stehen, auch wenn sie an andere herangetragen werden soll. Rühmen wir uns dieser lebendigen Hoffnung mit Gott, denn wir haben Frieden mit Gott. Amen.